Schön sein Samstag. Heute wird's gemütlich. Es duftet hier schon ein bisschen nach Kaffee. Den haben wir dazu geholt. Und es ist jemand bei mir, den ihr schon kennt. Und zwar Demian Nahuel Goos sitzt hier mit mir im Studio. Wir sitzen einfach immer noch im Spektrum-Studio. Wir sind eigentlich beide, arbeiten wir hier nicht, aber.
Aber ja, jetzt gehört dieses Studio uns, ne?
Ja, tut mir leid. Wir haben es übernommen,
genau.
Weil Demian ja zusammen mit Manon den Mathe-Podcast macht, also Geschichten aus der Mathematik, und der gehört auch zu Spektrum, deswegen ist es, glaube ich, legal, dass wir hier heute noch sind. Und wir wollen es uns ein bisschen gemütlich machen, um über Mathe zu sprechen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage.
Also ich finde, es gibt doch nichts Gemütlicheres, als über Mathe zu sprechen.
Ja, du meinst das wirklich ernst? Denn du hast das ja, hast du mir erzählt, deswegen machen wir das jetzt heute hier auch so mit dem Käffchen und so. Du hast das immer während deines Studiums gemacht.
Absolut, absolut. Also erstmal sagen wir mal Kontext Kaffee. Warum haben wir so Kaffee?
Ja.
Also wir haben vor uns erstmal eine Tasse Kaffee.
Ich nehme jetzt erstmal einen Schluck,
auf
oder?
Auf jeden Fall.
Der
ist tatsächlich ganz gut.
Ah, ja, und Cappuccino, muss man Cappuccino sagen. Du hast gesagt, es müsste Cappuccino
auf
sein.
Auf jeden Fall. Und zwar, also kurzer Kontext.
Wir wollen eine Szene nachstellen eigentlich.
Ja, wir reisen zurück in meine Studienzeit in Argentinien.
In deine Vergangenheit.
Genau. Und zwar ist das in Rosario. Mhm. Rosario, das ist eine Großstadt in Argentinien.
Ja.
Die meisten kennen das wohl, weil Messi daherkommt, wenn überhaupt. Lionel Messi, der Fußballspieler.
Ja,
ne?
Ja. Und du hast da studiert.
Ich habe dort studiert, genau. Aha. Ich habe dort gelebt. Und fangen wir erst einfach mal mit der Szene an. Ja?
Ja.
Und zwar habe ich während meiner Studienzeit sehr viel Zeit in Cafés verbracht.
Ja? Warum? Hattest du keine Uni?
Ich hatte tatsächlich eine Uni und ich hatte tatsächlich Vorlesungen und das alles. Aber es fiel mir wirklich immer schwer, sag mal, es fiel mir schwer, den Vorlesungen zu folgen. Also ich habe wirklich nicht so getickt.
Egal zu welcher Tageszeit.
Genau, also tut mir leid, das war nichts. Ich irgendwie nach einer Stunde habe ich halt abgeschaltet und da ging nichts mehr. Also ich weiß nicht, also ich habe mir ehrlich gesagt nie wirklich Gedanken drüber gemacht, warum. Aber ja. Ich habe halt gesagt, okay, das geht nicht, also um etwas zu machen, was nicht hilft, dann mache ich das einfach nicht, ne?
Ja.
Und dann bin ich halt sehr selten in Vorlesungen gegangen, einen Großteil meiner Zeit.
Bist du gar nicht erst hingegangen oder bist du dann nach der Stunde gegangen?
Ich bin hingegangen, ich bin zur Uni hingegangen, ich habe den Weg aber zum Vorlesungssaal, also zum Hörsaal nicht geschafft. Es gab bei uns damals in der Uni ein Café.
Ja,
mittendrin.
Das lag auf dem Weg, oder?
Das
was?
Lag auf dem Weg, wortwörtlich. Also die eine Wand vom Café war tatsächlich so eine große Glaswand.
Ja.
Und alle, die zu den Hörsälen gingen, gingen an dieser Wand vorbei.
Aha.
Und ich bin dann irgendwie habe ich den Weg immer verpasst.
Bist du da hängen geblieben?
Ja,
in dem Café?
Und das war halt, dann gingen wir halt ins Café.
Also du hattest Freunde dabei.
Ganz viele Freunde. Also ich muss auch zugeben, ich habe halt sehr viel Zeit dort verbracht.
Okay.
Und immer wieder kam
also
halt
eigentlich ja immer, wenn du eine Vorlesung hattest, was ja in der Uni-Zeit recht häufig ist,
genau.
Bist du eigentlich in dem Café gelandet.
Genau. Und ab und zu mal kamen halt andere Studis und wollten was zu trinken holen, um dann direkt zurück zur Vorlesung zu gehen oder sowas.
Und ihr seid sitzen geblieben.
Und wir waren halt schon da. Und dann, also immer kamen halt Leute dazu und gingen und... Und deswegen habe ich halt sehr viele Leute durch dieses Leben im Café kennengelernt. Ich habe mich mit sehr vielen angefreundet.
Mhm.
Und eine Person war besonders wichtig dabei, Nico. Nico Bossi,
ja.
Das war mein bester Freund in der ganzen Studienzeit. Er war 2 Jahre älter als ich.
Mhm.
Und
aber ihr habt zusammen angefangen zu studieren.
Er hat ein Jahr vorher angefangen, Physik zu studieren, hat bemerkt, ich mag Mathe viel, Mathe ist viel cooler. Und dann ist er, sagen wir mal, rübergesprungen zur Mathematik.
Wo ihr dann zusammen wart, ja.
Genau.
Und er fand aber die Vorlesung genauso blöd wie du, oder?
Ja ungefähr. Ne?
Okay.
Also da, um dir das irgendwie so... Um das einzuordnen, es gab einen Professor, der hat halt gesagt, dass dieses Café unser Office war. Ja, also, also alle haben halt so einen Schreibtisch im Office, irgendwo so ein Gebäude, und unser Office war halt das Café.
Das heißt, ihr habt da schon aber auch gearbeitet? Das klingt ja so ein bisschen so, oder zumindest?
Tatsächlich haben wir viel gearbeitet, also es war nicht bloß
Kaffee trinken
und Medialunas, ja, dazu noch. Mm. Ja, ich habe hier leckere Medialunas vorbereitet.
Oh mein Gott, also hier öffnet sich gerade ein kleines Plastikdöschen, wo, was? Da, die hast du selber gemacht, ne?
Die habe ich selber gemacht, gestern Abend. Ich muss zugeben, ich habe noch nie welche gemacht.
Okay, wer es jetzt nicht sehen kann, die sehen einfach aus wie die allerhübschesten Mini-Croissants, die ich je gesehen habe.
Also ich koche schon gerne, ich backe gerne. Das ist nicht meine erste Schlacht. Aber ich habe wirklich noch nie diese Croissants gemacht. Und das sind halt, sagen wir mal, das ist die argentinische Interpretation von einem klassischen Croissant.
Ja, sind die immer so klein auch?
Ich würde sagen, im Prinzip ja. Also ich glaube, ja, die sind ein bisschen größer als meine. Also die sind ein bisschen kompakter. Eigentlich hätte es irgendwann mal, ich glaube, ich habe zu wenig Hefe reingebracht in der ganzen Mischung. Und mit ein bisschen mehr hätte es wahrscheinlich ein bisschen flauschiger.
Ja, fluffiger noch.
Genau. Und dann wäre es ein bisschen interessanter gewesen. Also es ist ein bisschen kompakter geworden und ein bisschen zu klein.
Oh, sieht ganz süß aus. Und dann dippt man das in den Cappuccino rein? Oder
also ich glaube, das ist eine Entscheidung, die jeder selbst irgendwie für sich entscheiden muss, eine Frage. Ich persönlich finde, dass es ein Sakrileg ist.
Okay.
Eine Unverschämtheit dem Croissant gegenüber, ne?
Wie du
Mach was du willst, ich rede nur Quatsch.
Ich habe hier meine eigene Dose, oder was?
Du hast deine eigenen Croissants?
Oh mein Gott. Hey, und so habt ihr das dann immer bestellt, schon als Set? So ein,
ja, genau, also ein Desayuno, ein Frühstück, war immer ein Café con Leche. Café con Leche übersetzt man zu Milchkaffee, aber eigentlich ist es ein Cappuccino.
Mm.
Es ist gut, ne? Es ist gut geworden.
Mm-hmm.
Und
was ist das da drum? Das ist noch wie so eine Zuckerschicht oder
das
so?
Das ist eine coole Zuckerglasur.
Mm, das hätte doch ein normales Croissant auch nicht, ne?
Das hat also kein normales Croissant, genau. Deswegen heißen die Medialunas Dulces, sagen wir mal. Mm. Süße Croissants.
Mhm. Ich höre dir noch zu, aber...
Okay, das war's.
Ich bin gerade voll im Genießmodus.
Okay.
Also so hätte mir Mathe auch besser geschmeckt, glaube ich.
Und das haben wir halt immer gemacht. Wir sind dorthin gegangen, wir haben uns was bestellt. Mhm. Und wir haben natürlich nicht nur über Mathe gesprochen, über 20.000 andere Sachen, aber einen Großteil haben wir tatsächlich mit der Mathematik verbracht. Also wir haben, also ich würde sagen, wir haben anders gearbeitet als von uns erwartet, als Studis. Ne? Normalerweise kriegen wir so in der Vorlesung ein paar Definitionen, Theoremen und eine ganze Theorie präsentiert und danach haben wir so Aufgaben, die wir lösen müssen dazu. Ne?
Ja.
Und wir waren halt bei der allerersten Definition schon stehen geblieben und haben uns irgendwie so gefragt, ja warum denn? Ja? Warum definiert man das so?
Mensch, seid ihr kritisch gewesen.
Es ist aber interessant, also für uns war das somit interessant, ne?
Ja.
Es hat uns tatsächlich zu ganz anderen Fragestellungen geführt, die also ich denke, ein bisschen tiefgründiger waren als das, was man dann im Lehrstoff hat lernt. Denn wenn man sich diese Fragen stellt, warum definiert man dieses Konzept so, ne? Warum definiert man einen topologischen Raum auf diese Art und Weise? Warum nicht so?
Mhm.
Dann versteht man viel mehr, warum es dieses Werkzeug überhaupt gibt. Warum wollen wir das benutzen? Ja? Und das war super spannend.
Okay, es war ja auch klar so, ihr habt euch da überhaupt eigentlich nur getroffen, weil ihr dieses gemeinsame Interesse Mathematik hattet. Das war so ein bisschen euer Ausgangspunkt, ne? Und dann seid ihr halt zusammen in diesem Café gelandet. Wenn ihr jeden Tag da wart, ihr habt immer das Gleiche bestellt, oder?
Ja. Also natürlich, wenn man den ganzen Tag dort hockt, irgendwann mal muss man nochmal nachladen.
Ja.
Generell war das dann in so einer Tasse Tee. Also was ein bisschen entspannteres.
Um euch runterzuholen. Genau. Aber die wussten dann schon, ach, da kommt hier der 9 Uhr Club oder so.
Genau. Also alle kannten uns da schon. Ne?
Ja.
Ja. Das Unangenehme war, wir saßen manchmal, ich habe ja gesagt, es gab so eine Glaswand, an der alle
vorbeigingen, die wirklich in die Vorlesung gingen.
Ja. Und da waren halt auch die Profs. Ja,
die
laufen da vorbei und wir hocken da und trinken Kaffee und lachen uns kaputt. Ja. Und das war halt immer so eine, am Anfang zumindest eine unangenehme Situation, wo ich dachte, okay, jetzt denken die ja wahrscheinlich ein bisschen schlecht über Demian. Ne? Und tatsächlich, das erste Jahr war ich nicht der beliebteste Studi bei den Dozenten, aber irgendwann haben die auch schon begriffen, dass es jetzt keine Respektlosigkeit sein sollte oder dass wir irgendwie so irgendwie spaßen, weil irgendwie und das nicht ernst nehmen, sondern dass wir halt so ticken, ja, also
ja.
Und dass wir trotzdem liefern, trotzdem arbeiten.
Ja, das ist ja interessant. Das heißt, musstet ihr nicht auch so, bei uns war bei Mathe, man musste so Übungsblätter dann auch zwischendurch machen und abgeben. Mhm. Ihr hattet ja natürlich auch dann Prüfungen und so.
Ja.
Das habt ihr dann geschafft oder auch gelernt, obwohl ihr da nicht hingegangen seid?
Also wir haben halt die Übungsblätter zu Hause, also zu Hause, ich weiß nicht, was laber ich da?
Im Café natürlich,
sagen wir mal, haben ja mal rausgeholt, haben wir ein bisschen drüber nachgegrübelt und gesagt, ja, okay, und dann...
Habt ihr euch gefragt, warum sollen wir das eigentlich machen?
Ja, also ich muss sagen, dieses nach dem Warum fragen, das hat mir zumindest für die Zukunft super viel geholfen, weil ich heute wirklich, um Gottes Willen, aber ich fühle, ich habe ein klareres Bild davon, was Mathematik heute ist, woher das alles stammt, welche Wege die verschiedenen, sagen wir mal, Teilgebiete der Mathematik gemacht haben und warum wir heute sind, wo wir sind. Ja? Mm. Und ich denke, das hat sehr viel damit zu tun. Ja?
Weißt du, was interessant ist? Ich habe nämlich mich auch oft gefragt in der Mathevorlesung oder bei den Übungen, warum. Aber mein Warum war eher so ein Warum überhaupt? Also so eher so ein anzweifelndes. Aber es gibt auch halt so ein Warum, das ist so ganz neugierig.
Genau,
und
ja.
Warum im Sinne von, ich möchte das verstehen. Und das war euer Warum.
Genau.
Ne?
Man muss sagen, also wir waren schon, sagen wir mal, gut genug, dass wir dann die Zwischenprüfung bestehen konnten und alles. Und ja, also ansonsten wäre ich ja jetzt heute noch Studi, ne? Also,
ja, und jetzt heute hast du einen Doktor in Mathe gemacht.
Willen, ne?
Ja.
Aber ja, also man muss sich das nicht so vorstellen, dass es wirklich so ein Chaos war, wo wir nichts gemacht haben. Wir waren sehr produktiv. Auf unsere Art und Weise, ja.
Okay.
Also es gibt da so Beispiele, mit denen ich das gerne vergleichen kann. Das eine, Tolkien kennst du wahrscheinlich,
ja,
ne?
Aha.
Und der hatte ja auch so eine Freundesgruppe, mit der er sich in einem Café traf.
Ah ja, das ist noch nicht so.
Das war, wie hieß sie? TCBS? Tea Club and Barovian Society, genau. Das waren so, das waren aber kleinere, das waren, glaube ich, Schulkinder.
Ja.
Und die haben, bis ins junge, sagen wir mal, ja, ich würde mal sagen, bis ins junge Erwachsenwerden. Und die haben sich auch immer in einem Café getroffen und haben dort über alles Mögliche gequatscht.
Ja, wir hatten das auch schon in ein paar Folgen. Gustav Kirchhoff und so, die hatten auch so Clubs, so, die dann irgendwie manchmal auch einfach so nach der Uni noch losgezogen sind in so Bars.
Total, total. Also das ich finde, das an sich ist es auch so ein super interessantes Konzept, wie bestimmte Wissenschaftler produktiv sind, in welchem Kontext, ja?
Ja.
Ich meine, wenn du irgendjemandem erzählst, ja, ich habe die ganze Zeit im Café verbracht, dann schütteln die mit dem Kopf und sagen, ja, du faule Nuss, ne?
Genau. Ja, nur aber, weil der Kaffee im Uni-Café günstiger ist oder so.
Aber es gibt da auch zum Beispiel in der Mathematik ein super schönes Beispiel, Banach. Das ist, sagen wir mal, die polnische Gruppe.
Aha.
Das ist eine mathematische, sagen wir mal, Community gewesen, eine polnische Community aus Mathematikern. Und die haben sich auch immer in einem Café getroffen, im schottischen Café hieß es damals.
Wow.
Und die haben auch genau das gemacht, wie wir halt, okay, ein bisschen fortgeschrittener vielleicht. Aber die haben auch nur stundenlang im Café verbracht. Die hatten dort im Café selbst ein Buch, ein Notizbuch, das sie immer, wenn sie ankamen, der Kellner rüberbrachte. Und okay, hier könnt ihr eure Formeln schreiben. Und wenn ihr fertig seid, gibt's zurück und morgen kriegt es wieder.
Wie so ein Logbuch.
Genau, oder? Genau.
Ach, hattet ihr denn auch irgendwie so einen Clubnamen, Stammtischnamen oder sowas?
Nee, hatten wir tatsächlich nicht.
Aber, oder was hat, okay, ihr saßet jetzt natürlich auch an der Uni, da wundert man sich vielleicht nicht, wenn dann an so einem Tisch immer über solche Themen gesprochen wird, aber wenn die Leute euch da kannten, auch in dem Café, haben die auch manchmal so gefragt, so was bequatscht ihr hier eigentlich jeden Tag, oder?
Sie haben uns nie, sagen wir, inhaltlich ausgequatscht, was wir so machen.
Aha.
Aber wir kamen super gut mit denen, klar.
Ja, ihr wart ja gute Kunden wahrscheinlich.
Die besten Kunden.
Ich muss
Kunden,
auch hier echt dieses Croissant mal weiter essen. Das schmeckt so gut.
Und ja, das war, also und ich würde sagen, das ist auch der Punkt in meinem Leben, wo ich tatsächlich diese Faszination für die Geschichte der Mathematik für mich gefunden habe. Denn das war so, Bisher klingt das alles so, als wären Nico und ich, sagen wir mal, ebenbürtige Gesellen, die gleich viel beitragen.
Ach, so war es gar nicht.
So war es gar nicht. Der Typ, der Nico, der war wirklich absolut krass. Das war eine wandelnde Bibliothek. Der wusste von allem, also eine unglaublich kultivierte Person.
Oh mein Gott, das heißt, alle Geschichten, die du mir jetzt erzählst, hast du eigentlich von Nico.
Ungefähr. Ja. Aber das war halt so, dass ich wollte auch mal was liefern, denn ich erzähle mal was und dann kommt Nico und sagt, nee, also ja, na klar, ich weiß doch davon und erzählt meine Geschichte weiter. Und das war halt total frustrierend. Oh. Also habe ich mich immer mehr, sagen wir mal, bemüht, etwas zu finden, was er nicht weiß.
Womit du ihn auch beeindrucken
genau,
kannst.
Genau, genau. Obwohl, also um Gottes Willen, also das war jetzt nicht ja. so. Aber das war auch ein bisschen, sagen wir mal, Selbstliebe, ja. Und so bin ich in dieses, sagen wir mal, Rabbit Hole Geschichten der Mathematik, habe ich mich dort verloren. Und ja,
Ich habe gerade den Mund voll.
Okay, aber die sind wirklich gut. Ich war mir total unsicher. Ich dachte, ach, vielleicht kommen da irgendwelche ekelhaften Dinger und.
Ich habe es ja noch nie gegessen. Ich habe jetzt keinen Vergleich. Aber es ist köstlich. Also,
das freut mich wirklich sehr.
Wie ist es für dich? Ist es so, fühlst du dich zurückgebeamt?
Auf jeden Fall. Das schmeckt wirklich authentisch.
Ach, schön.
Von der Konsistenz.
Es ist so ein bisschen, genau, so ein bisschen fester, würde ich
genau,
sagen.
Genau, es ist zu kompakt. Es sollte nicht so kompakt sein. Okay. Es sollte eher wie ein Croissant sein. Ja?
Mehr wie so Blätterteig-mäßiger.
Genau.
Aber es schmeckt sehr, sehr gut. Das heißt, Nico war der Mensch mit den krassen Geschichten. Und ihr habt euch da eigentlich ein Battle an Geschichten geliefert. Also Geschichten jetzt im Sinne von, wer waren die Menschen in der Mathematik? Oder welche Anekdoten gab es da? Sowas?
Sowas. Aber also damit du dir es vorstellen kannst, wie meilenweit ich da hinterher rannte.
Okay.
Bei Nico, bei ihm zu Hause.
Ja.
Gab es halt ein Wohnzimmer, wie überall auch, ne? Mhm. Was hat man so in einem Wohnzimmer?
Bücher, vielleicht ein Fernseher, ein Sofa.
Genau.
Ein Tisch. Ja.
Irgendwie so ein Tisch, ein Sofa für 3-4 Personen, ne?
Ja, genau.
Vielleicht eine Bibliothek irgendwo, ne?
Mhm.
Bei ihm waren es einfach nur Bibliotheken. Alle Wände waren voll mit Bibliotheken und Büchern.
Krass. Gab es auch Fenster?
Es gab ein Fenster.
Eins, okay.
Und es gab in der Mitte irgendwie so ein Sofa, ein Sessel, wo er halt las.
Ach, es war auch nur für eine Person ausgelegt.
Genau, also wenn Gäste da waren, gingen wir in die Küche. Da gab es halt so, das ist halt in Nantin auch ganz oft so, dass man die Küche zum Zeitvertreiben, da gibt es halt so einen Küchentisch benutzt. Und dann gehen wir da hin. Aber das war so witzig, da warst du immer da und also man konnte ihm nie Geschenke machen, denn er hatte schon alle Bücher.
Alles.
Das war mit unseren Freunden, was schenkt mir jetzt Nico? Ja, ich habe keine Ahnung, tut mir leid, irgendetwas, ne? Das war total frustrierend. Und man denkt ja eigentlich, okay, Bücher, da gibt es ja nie genug, ne?
Mhm.
Aber immer, wenn wir gedacht haben, okay, wir könnten das kaufen, da waren wir mal bei ihm zu Hause, hat er das vielleicht schon? Ja, das hat er, verdammt.
Na klar.
Und da hat er halt irgendwie so Interessensphasen. Also wir wussten, wir wollten ihm immer was kaufen von dem, was er halt schon hatte, wo er sich gerade damit befasste.
Ja.
Okay.
Aber das bedeutet, dass eigentlich der Podcast, den du jetzt mit deiner Kollegin Manon machst, die Geschichten aus der Mathematik, ist auch so ein bisschen entsponnen aus dem, was ihr da auch im Café gemacht habt, weil du nicht
absolut.
Damit aufhören
also,
wolltest.
Also ich persönlich, also hier muss man sagen, Nico ist vor ein paar Jahren gestorben.
Mm.
Und in diesem Sinne, also das hat mich auch total fertig gemacht. Ich sage halt immer, es gibt kein Wort dafür. Es gibt für Pärchen das Wort, sagen wir mal, Seelenverwandtschaft, ja?
Mhm.
Und das gibt es für Freundschaften nicht so richtig. Also man kann es schon benutzen, aber das hängt irgendwie, das passt nicht so richtig.
Ja.
Eine andere Freundin, wo wir halt so ein dynamisches Trio waren mit Nico und ihr, Sabina,
ja.
Sie meint halt auch, es gibt auch kein Wort, also es gibt das Wort verwitwet, aber es gibt das Wort nicht, wenn das eine Freundschaft war, die, sagen wir, ähnlich
eng war.
Genau. Und ich bin total damit einverstanden. Aber okay, das hat uns total fertig gemacht. Hier sind wir und ich sehe tatsächlich diesen Podcast auch, sagen wir zumindest intern, für mich als eine kleine Hommage an unsere Freundschaft, weil das tatsächlich immer so war, dass es gibt auch Teile vom Podcast, wo ich O-Töne liefere und das waren halt irgendwie Nachrichten, die Nico mir mal geschickt hat. Ich weiß nicht, also das war das letzte Mal in der Aristoteles-Folge. Da gibt es ein Zitat von Aristoteles und das hatte er mir mal geschickt. Und das habe ich immer. Also solche Sachen gibt es halt, die weiß ich halt, ne?
Ja.
Und
also was dann vielleicht auch die Menschen, die euch zuhören, überhaupt nicht bemerken, dass das eigentlich was natürlich war, was Nico zugeliefert hat.
Aber ja. Das war die Studizeit. Dann fing mein, sagen wir mal, mein Studium, mein Doktoratsstudium an. Mhm. Und wir, also dieses
Leben. Da wart ihr ja immer noch zusammen, ne? Also wir waren, also da gab es das Trio Café immer.
Und unser Team gab es immer noch, aber halt in einem anderen Kontext.
Was glaubst du, was passiert wäre, wenn es dieses Team nicht gegeben hätte?
Ich denke, also ich ganz garantiert wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Dass ich, also ich meine, es gab immer wieder so Fragen, ja, woher kriegst du die ganzen Geschichten dem ja, ne? Also, und auch hier sagen wir mal intern in der Redaktion, wo Leute sagen, haben wir denn wirklich so viele Geschichten, um einen Podcast draus zu machen?
Ja.
Und ich sagte, Entschuldigung, aber ich habe noch ganz, ganz viele, ja? Ja. Das sind ja etliche. Und das, also das wäre so nicht möglich, wenn ich diesen ganzen Kontext nicht hätte. Und ansonsten, ja, ich denke, ganz viele der schönen Erinnerungen aus der Studizeit kommen halt aus dieser lustigen und total chaotischen, aber doch produktiven Truppe.
Ja, und aber vielleicht auch die Motivation, weil gerade wenn du meintest, das hat dir ansonsten gar nicht so Spaß gemacht, wer weiß, wo du sonst hingegangen wärst. Also vielleicht wärst du sonst weggegangen von der Uni oder so.
Das kann sein. Also ich muss sagen, es ist nicht so, dass mir das Studium nicht Spaß gemacht hätte. Mm. Ich sage halt immer, Mathe ist nicht nur so eine Wissenschaft, die super abstrakt ist. Es geht immer um Menschen. Ne? Mm. Und in diesem Sinne ist meine Geschichte halt sehr eng mit dieser ganzen Truppe um Nico und mir herum verwoben.
Aber ich glaube, wer schon mal eine Mathe-Vorlesung gehört hat oder auch nur Matheunterricht in der Schule, würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, Mathe hat mit Menschen zu tun. Oder? Also ich muss jetzt gerade mal überlegen. Ich wüsste nicht, mir ist da keine Geschichte im Kopf, dass ich denke...
Okay, da kann ich halt kritisieren und sagen, dann vermittelt man Mathematik nicht richtig. Ja?
Ja.
Aber warum gibt es Mathematik? Wer macht Mathematik? Ja,
klar.
Und wozu? Und also es geht halt immer nur um Menschen. Es gibt da, ich denke, die Frage, die das ein bisschen, sagen wir mal, undurchsichtlicher macht, ist, dass man immer so die Mathematik irgendwo ein bisschen weiter oben sieht. Also man hat die Naturwissenschaften, die sind ja
die
sehr...
Die haben so direkt was, zum Beispiel Bio. Da ist mir direkt klar, das hat irgendwie mit meinem Körper zu tun, mit meiner Umgebung, so. Das fühlt sich nah an. Und Mathe fühlt sich oft an wie was hauptsächlich so im Kopf passiert.
Total. Und die Mathematiker sind auch, ich würde mal sagen, ein bisschen stolz darauf, zu sagen zu können, ja... Wir sind, Mathematik ist die Königin der Wissenschaft und irgendwie sowas, ne? Und daraus resultiert halt dieses Konzept, dass Mathematik halt total, sagen wir, von der Realität fernab in einer Parallelwelt lebt.
Aber ist gar nicht so.
Und das ist überhaupt nicht. Also natürlich, wenn du heute mit irgendeinem Mathematiker sprichst oder einer Mathematikerin, die Hälfte wird halt Probleme machen, die halt einen konkret direkten Bezug haben, ja? Aber auch bei denen, die etwas machen, wo es überhaupt keinen Bezug zur Realität gibt, es gibt den Bezug zu ihnen, zu den Mathematikern selbst, ja? Mhm. Warum studieren sie das? Was motiviert diese Menschen, das zu tun? Ja?
Warum wollen sie das wissen, ne?
Genau. Ohne das jetzt kitschig zu meinen, merke ich halt immer wieder, dass es total unmöglich ist, diesen Bezug zur Menschlichkeit, zum Menschen zu umgehen.
Was wäre die eine kurze Geschichte, die du sofort parat hättest, so um zu demonstrieren, wie persönlich das ist?
Also ich kann mal, das ist jetzt eine traurige Geschichte, aber das ist tatsächlich eine der ersten Geschichten, die ich in meinen Vorlesungen benutzt habe.
Ich tröste mich mit Croissant.
Mit Croissant. Und zwar Felix Hausdorff. Das ist eine unglaublich faszinierende Person gewesen. Mathematiker, sagen wir mal, frühes vergangenes Jahrhundert. Und der hat die Topologie mitbegründet. Er war auch einer der, sagen wir mal, der Ober-Big-Bosse der Topologie. Topologie ist sozusagen der nächste Schritt der Mengenlehre.
Ja? Aha, danke. Ja? Wer Fragen zur Mengenlehre hat, hört die letzte Folge.
Aber ja, und er war halt jüdischen Glaubens und der war zwar schon sehr groß, ich glaube, der war schon pensioniert.
Als groß im Sinne von großer Mathematiker.
Groß und auch im Alter groß, ne? Also,
ja, okay.
Das Ende vorab. Er, seine Frau und die Schwester seiner Frau begehen halt Selbstmord, werden in den Selbstmord gedrungen durch die Nationalsozialisten, als sie halt einen Bescheid bekommen, sie sollen jetzt da und da hingehen, eine Tasche mitnehmen, diese typischen bestialischen Briefe, die damals diese Menschen bekamen und wo sie halt gesagt haben, okay, dann enden wir das jetzt so.
Ja.
Aber das war ja, also dieser Augenblick, das war ja nicht der erste Augenblick der Verfolgung. Ne? Also das waren ja Jahre davor, wo sie verfolgt wurden, misshandelt wurden. Und während dieser ganzen Zeit hat halt Felix Hausdorff weiter Mathematik gemacht. Ja? Mhm. Mathematik war für diese Menschen ganz oft etwas, was sie sozusagen am Leben hielt. Mhm. Also wo der Bezug zum Leben irgendwie noch aufrechterhalten wurde. Mhm. Ja. Und wenn du dann irgendwie so eine Vorlesung hältst und diesen ganzen Kontext nicht hast, dann sagst du blöde Formeln, ne?
Ja.
Und wenn du irgendwie weißt, dass das hier, was wir hier gerade machen, das hat man einen Mensch noch am Leben erhalten, dann ist es was vollkommen anderes.
Total. Ja, also das heißt, so würdest, du hast ja gerade gesagt, das sind dann auch Geschichten, die du wirklich in deiner Vorlesung einbaust, so, ne? Also du bist Dozent. Und
also ich war mal Dozent
an der Linie. Okay.
Also ich muss sagen, ich habe das Lehren für mich entdeckt. Also ich hätte vorher gedacht, dass ich das nicht gut machen kann, weil ich halt so chaotisch war als Studi. Das wissen wir jetzt bereits, ne? Und ich dachte, wenn ich so chaotisch bin, dann kann ich doch niemandem was erklären.
Ja.
Falsch gedacht, ich hatte super gutes Feedback für meine Vorlesung bekommen.
Wahrscheinlich, weil du immer so dann diese Storys eingebaut hast, die sonst niemand erzählt hat.
Zum Teil auf jeden Fall.
Ja.
Es gibt da noch eine andere Komponente, und zwar die ganze Zeit in Antinien habe ich auch als Dozent in Deutsch als Fremdsprache gearbeitet. Ja?
Ah.
Und in Deutsch als Fremdsprache gibt es super viele Tools, um den Unterricht interessant zu gestalten. Aha. Und irgendwann mal habe ich dann gesagt, okay, warum benutze ich das nicht für die Mathematik?
Was war das denn so?
Abwechslung, also wenn du die ganze Zeit hockst, geht die Konzentration nach unten, die Motivation, die Energie, geht alles nach unten. Und im Deutschunterricht sagt man wirklich irgendwie so, alle 20 Minuten sollen die Schüler aufstehen. Irgendwie eine Aktion, sollen Plätze tauschen, ich weiß nicht, irgendetwas.
Ja.
Da kann jeder auch kreativ schauen, wie er das anstellt, aber kurz sich bewegen und dann sind alle wirklich topfit wieder.
Ja, cool. Wobei, nochmal zurück zum Café, da habt ihr ja auch viel rumgehockt wahrscheinlich, ne? Gab es auch da Ausgleich in deiner Freizeit?
Da haben wir wahrscheinlich zu viel gesessen.
Ja, ich wollte aber ein bisschen anspielen auf dein Hobby, von dem du mir vorher erzählt hast. Es gibt ja schon ein sportliches Hobby, was, glaube ich, eine große Rolle in deinem Leben spielt.
Du meinst den Fußball?
Fußball.
Also Entschuldigung, aber ich würde das nicht als Hobby bezeichnen.
Oh.
Es ist eine Lebensphilosophie.
Oh!
Aber also erst mal, es ist wirklich nicht ein Hobby gewesen. Ich war ja Fußballschiedsrichter in Argentinien.
Ja.
Das war wirklich also professionell. Also das war jetzt nicht irgendwie so als Hobby.
Ach so, okay. Oh, Entschuldigung.
Entschuldigung. Aber
ich wusste nicht, dass du für sowas neben deinem Kaffeebesuch noch Zeit hattest.
Dazu aber, erst einmal, Argentinien ist ein absolut fußballverrücktes Land.
Das ja, und wenn man dann auch noch in der Stadt studiert, in der Messi geboren wurde.
Ja, total. Also wir haben in Rosario ein eigenes Ligasystem.
Nur in der Stadt?
Nur in der Stadt. Mit erster Liga, zweite Liga, dritte Liga, Rosario. Ja, Liga Rosarina. Weil es halt so viele Teams gibt. Das sind halt 20 Mannschaften, da hast du schon alle drei Ligen, ja? Die Clubs repräsentieren ganz oft Stadtviertel. Und am Wochenende gehen halt alle aus dem Stadtviertel und schauen das
Fußball. Weil die Vierte gegeneinander spielen.
Genau,
Derby zwischen den Stadtvierteln.
Absolut, genau so ist es. Es gibt einen Mathematiker.
Natürlich.
Paul Erdős, der hat mal gesagt, ich kann dir nicht erklären, warum Mathematik schön ist. Entweder du fühlst es oder du fühlst es nicht. Ja? Das ist wie Beethovens 9. Ich kann dir nicht erklären, warum sie schön ist.
Ja.
Ja? Und ich glaube, das Gleiche passt mit Fußball. Also ich muss hier, also hier große Klammer, also es gibt ganz viel Zeug im Fußball, was total bescheuert ist, was total daneben geht und so weiter. Da bin ich überhaupt nicht Fan davon. Ich bin eigentlich eher Fan von dieser Fußballkultur auf Amateur-Level, wenn man das so sagen möchte.
Ja.
In der ganzen Kultur in Argentinien, vor allem im Fußball, aber auch generell, gibt es etwas, das, sagen wir mal, super typisch argentinisch ist. Das nennt man Picardía.
Mhm.
Picardía, das ist Gewieftheit.
Ja.
So dem Gegenüber zwei Schritte voraus zu sein, dass ich weiß, was du brauchst. Und ja. Das kann auch einfach nur sein, dass du, ich weiß nicht, dass du bei mir zu Besuch bist und ich habe dir leckere Croissants vorbereitet, weil du sie sehr gemocht hast. Also,
ja.
es kann sich auf ganz viele Arten und Weisen ausdrücken.
Okay.
Ja. Ich habe was gemacht, damals am Anfang meiner Arbeit als Schiedsrichter, wo ich halt direkt, sagen wir mal, in die argentinische Fußball-Schiedsrichter-Community eingebunden wurde.
Uh-huh.
Und das war so, ich war ganz jung noch, ich war 17 Jahre, glaube ich, und mein Boss, mein Chef, der hat uns halt zu sich, zu einem Asado eingeladen. Asado, das ist dieses argentinische Grillessen.
Ah, ja.
Das ist wie eine andere Zeremonie, kann man auch ewig drüber reden.
Barbecue-Zeremonie.
Genau.
Ja.
Und nach dem Essen haben wir Karten gespielt.
Ah.
Und es gibt in Argentinien ein Kartenspiel, das ist sozusagen die argentinische Version des Pokerspiels. Es heißt Truco. Und das ist, sagen wir mal, wirklich das argentinische Nationalspiel. Ja? Wie beim Pokern geht es darum zu lügen, den anderen auszutricksen, gewieft zu sein. Ja? Generell, wenn man nicht Argentinier ist, ist man in diesem Spiel hoffnungslos unterlegen. Weil du musst dir vorstellen, also du weißt ja, im Poker ist man irgendwie so mit einem Pokerface und schaut ins Leere,
ja.
Ich möchte nicht, dass jemand erfährt, welche Karten ich habe.
Ja.
In Argentinien macht man das genau umgekehrt. Man macht Theater. Man schreit rum, man versucht, den anderen unter Druck zu setzen.
Also so ein Ablenkungsmanöver.
Genau, und man versucht, ihn anzulügen und nochmal anzulügen und dass irgendwann man überhaupt nicht mehr weiß, was hier gerade los ist. Und das muss nicht einmal über das Spiel an sich gehen. Ich lüge dich an über, ich weiß nicht, über das Wetter.
Mhm.
Ja? Und nein, es regnet draußen. Ich weiß nicht, irgendwie so ein Blödsinn, ja.
Also so richtig Verwirrungsstrategie.
Genau. Und man muss wirklich da super präsent sein. Und das muss man wirklich können. Und ich war damals total jung und alle dachten, okay, das ist der junge Deutsche, der jetzt neu in Argentinien ist.
Ja.
Jetzt spielen wir mit ihm Truco. Und ich habe mich halt irgendwie so ganz unauffällig so präsentiert von wegen, hey, ja, ich kann die Regeln nicht so richtig. Wenn ihr erklären könnt, würde es mir helfen. Kurzer Insider. Ich wusste sehr gut, wie man das Spiel spielt.
Okay.
Ich habe nur halt so getan, ne? Und ich habe, sagen wir mal, den überforderten Ausländer gespielt. Und
als
deswegen,
Rolle.
Als Rolle, das ganze Spiel über. Und die waren so erstaunt, die konnten das gar nicht glauben. Und ich glaube, einen Monat lang haben sie das immer wieder in der Arbeit immer wieder erwähnt. Vorsicht mit dem hier, der sieht ganz unschuldig aus, aber pass bloß auf, ne?
Der tut nur so.
Und da, also damit habe ich mir wirklich einen Namen gemacht, durch so Blödsinn,
lustig,
ne? Okay, das ist die Einstiegsanekdote.
Ja.
Schiedsrichterei an sich ist wieder eine super menschliche Sache, ja.
Mhm.
Also du musst verstehen, alle Menschen um dich herum erwarten etwas von dir.
Mm.
Und alle Menschen um dich herum werden versuchen, dich dazu zu bringen, dass du das tust, was sie von dir erwarten.
Ja,
das
oder
ist,
wollen.
Und damit du dir vorstellst, in welche Richtung das geht. Da war ich gerade mal 19 Jahre in einem Erstligaspiel in Rosario. Ich war Linienrichter. Ja,
ja.
Die Linienrichter,
also man muss am Rand rennen und
genau,
dann immer gucken, war es abseits oder
genau
nicht.
Genau. Und am Anfang des Spiels gehen die Linienrichter zu den Toren und schauen, dass es keine Löcher gibt.
Ja.
Und von dort aus gehen sie in ihre normale Position, ja?
Ja.
Und ich habe gerade das Tor gecheckt, alles wunderbar. Und dann laufe ich zu meiner Position an der Linie und ich sehe hinter der Linie einen Fan. Und der sagt, hey Linie, hey du Linienrichter, heute gewinnt die Heimmannschaft. Und er zeigt auf irgendetwas und ich schaue darauf hin und es war eine Machete.
Was?
Das war eine Machete, eine verdammte Machete.
Oh mein Gott.
Und der Typ saß das ganze Spiel über hinter mir. Kurioserweise gab es nach 15 Minuten einen Elfmeter gegen die Heimmannschaft.
Ach,
mit einer roten Karte, weil der Verteidiger mit der Hand ein Tor verhindert hat. Und kurioserweise war ich es, der das dem Schiedsrichter gemeldet habe. Also es könnte nicht schlimmer sein, aber ja, es ist alles gut ausgegangen.
Du hast keine Machete im Rücken gehabt.
Keine Machete, es ist alles gut. Aber warum sage ich das? Also zum Beispiel, als ich in der Schiedsrichterschule war, ganz viele von denen, die haben nur ein Spiel geschafft und es war so viel Druck, dass sie dann gesagt haben, nee, das ist nichts für mich.
Okay. Ja?
Bei mir war das nicht so. Also mich hat dieser Druck wirklich angespornt.
Okay.
Ich hatte das geliebt, also diese wirklich unglaublich angespannten Spiele. Das war so cool. Also ich habe das wirklich geliebt. Und ich
habe da auch, war ja Mathe im Vergleich richtig entspannt.
Also, um Gottes Willen, das war ja sonst, das war das Wochenende für mich, ne?
Oh, jetzt verstehe ich.
Und ich habe ja gesagt, in Argentinien ist diese Gewieftheit, diese Picardía besonders angesehen. Ja.
Ja.
In Argentinien hat man mich immer so als Argentinier wahrgenommen. Aber wenn man mich kennenlernt, sage ich halt ganz offen, ich bin zur Hälfte Deutscher.
Ja.
Und dann sehen alle eher diesen unschuldigen Ausländer, der hier nicht, sagen wir mal, nicht weit kommt mit diesem ganzen Tricksereien. Ne? Und dann wissen die halt, dass ich Fußballschiedsrichter bin. Und alle wissen, was das bedeutet. Und alle wissen, dass was für ein Mensch dahinter sich verstecken muss.
Mhm.
Und das hat mir super viel dabei geholfen, außerhalb des Fußballs, vor allem an der Uni.
Ja.
Ich sag mal, nicht Anerkennung zu bekommen, aber dass man, also ein gewisser Respekt war da.
Mhm.
Ja? Und das bedeutete dann, dass damals im Café, wieder sind wir wieder zurück im Café, da kamen halt immer wieder Leute, andere Studis, und haben halt gefragt, du Demian, was hast du dieses Wochenende so erlebt, ne?
Aha.
Und dann kam halt Storytime. Demian hat angefangen, Geschichten vom Wochenende zu erzählen. So wie ich heute Mathe-Geschichten erzähle, habe ich damals ganze Stunden verbracht, wo ich Fußballgeschichten erzählt habe vom Wochenende.
Ah.
Und das fand ich...
Damit hast du Storytelling geübt.
Darauf wollte ich hinaus. Also ich bin hier teilweise auch wegen meiner Erfahrungen als Schiedsrichter.
Ach. Weil du da so viele Geschichten erlebt hast.
Ganz viele Geschichten und auch diese Menschenkenntnis. Also ich führe das wirklich darauf zurück, in meiner Zeit als Schiedsrichter, wo ich halt natürlich trainiert sein musste, Absichten der Menschen zu, sagen wir mal, zu entziffern. Das hat mir wirklich im Leben super geholfen.
Ich finde es schön, dass du jetzt das Wort entziffern benutzt hast, weil ich habe gerade kurz gedacht, lesen, erkennen, aber das Wort entziffern hätte ich, glaube ich, nicht benutzt, aber ich finde das... passt perfekt, weil das ist für mich auch so ein bisschen mathematische Sprache vielleicht.
Und auf jeden Fall, ja, ja.
Das ist doch ein schöner Bogen. Verrat uns noch, was machst du jetzt? Also du bist obviously nicht mehr in Argentinien.
Ich bin nicht
mehr in
Argentinien.
Du bist scheinbar nicht mehr Dozent,
sondern
erzählst dann Mathe-Geschichten im Podcast.
Genau.
Ist das Hauptding?
Das ist mein Hauptding im Moment. Und es gefällt mir wirklich, sagen wir mal, einen anderen Zugang zur Mathematik zu suchen.
Ja.
Also die Geschichten sind halt ganz alt. Wir haben sehr wenig von denen überliefert.
Und du willst ja schon auch, sammelst oft Primärquellen, ne? Oder?
Ich arbeite fast, also nicht ausschließlich, aber ich war neulich in Halle und habe dort ein paar Briefe von Mathematikern in den Händen gehalten. Und ich habe nicht bemerkt, aber ich habe im Nachhinein habe ich bemerkt, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, so wie, ach du Scheiße, wie cool ist das denn? Und unglaublich. Und die Dokumente, die erzählen halt immer, auch wenn sie ganz oft trocken formuliert sind, super interessante Geschichten von Menschen.
Wenn ihr diese Geschichten hören möchtet, ist das ganz einfach, denn den Podcast werden wir hier auch im Beschreibungstext verlinken. Ich möchte noch wissen, Nico hatte diese fette Bibliothek bei sich im Wohnzimmer. Wie sammelst du alle die Geschichten? Sind die einfach in deinem Kopf? Hast du Schubladen unter deinem Schreibtisch? Oder
also, ich habe zum einen meine eigene Mathe-Bibliothek.
Mhm.
Die ist zwar im Verhältnis super klein, aber die ist schon respektabel. Ja.
Ja.
Aber ansonsten ist es wirklich so, wie du sagst. Also ich habe ganz viele Sachen im Kopf, wo ich sage, ich weiß, davon werde ich mal berichten. Ich sage mir halt immer wieder, ich sollte das mal festhalten, weil ich denke, dass ich werde irgendwas vergessen, oder? Das kann doch nicht sein, aber
ich glaube, Geschichten merkt man sich.
Man merkt sich die Geschichten, man merkt sich auch, sagen wir mal, was man mit denen vermitteln möchte.
Mhm.
Und das, also ich weiß nicht, also wenn ich zum Beispiel eine Geschichte erzähle, wo mir, sagen wir mal, die persönliche Überwindung, irgendwas zu sagen, wichtig ist. Ich meine, man ist ja immer wieder in solchen Situationen ausgesetzt, wo man sich selbst überwinden muss. Und dann denke ich halt ganz schnell an diese Geschichte.
Weil du weißt, dass Mathe überall im Leben steckt, entdeckst du dann Mathe auch dort.
Auf jeden Fall.
Danke, Demian. Danke für den Kaffee und das tolle, wie heißt es jetzt richtig? Ich sage immer Croissant.
Medialuna.
Medialuna.
Halbmond.
Oh, weil das so halbrund ist.
Genau.
Hübsch und zuckersüß.
Zuckersüß auf jeden Fall.
Danke. Können wir so ein Rezept verlinken? Vielleicht, das wäre doch auch schön.
Auf jeden Fall. Ich kann dir festhalten, wie ich das gemacht habe.
Super. Und wir hören uns dann am nächsten Samstag wieder. Bis dahin, passt bitte alle gut auf euch auf. Und bis bald. Tschüss.
Tschüss.